NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Historische Parlamentswahl in Pakistan, Autobomben an der syrisch-türkischen Grenze. Das Kartellamt ermittelt gegen ein Kartoffelkartell. Piratenpartei stellt sich für die Bundestagswahl auf. Die G7-Finanzminister sind weitgehend einig zu Steueroasen und Konjunktur. Der Prozess gegen den früheren ägyptischen Machthaber Mubarak wird wieder aufgerollt. Und am Ende der Sendung natürlich wie immer am Wochenende das Wichtigste vom Sport noch einmal. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Die pakistanischen Taliban haben ihre Drohungen wahrgemacht und überall im Land Wahllokale und Wähler angegriffen. 17 Menschen kamen nach gegenwärtigem Stand an diesem Wahltag ums Leben, nachdem in den vergangenen Wochen schon 120 Menschen bei Anschlägen getötet wurden. Doch wirklich einschüchtern konnten die Extremisten die Menschen nicht. Erstmals in der Geschichte des Landes hat Pakistan die Chance auf einen demokratischen Machtwechsel. Sandra Petersmann berichtet aus Islamabad.
Es war ein Wahltag mit Bomben und Kugeln, mit Toten und Verletzten. Aber vor allem war es ein Tag der mutigen Wähler. Viele Millionen haben den Terrordrohungen der Extremisten getrotzt. Der pakistanische Publizist und Taliban-Experte Ahmed Rashid sieht dafür zwei Gründe.
One, I think there's a huge participation of youth.
Die Jugend hat sich stark beteiligt und das ist ermutigend. Es mag zum Teil eine verstörte Jugend sein, aber sie macht mit. Und der ungewisse Wahlausgang, der hat die Menschen auch elektrisiert. Die Wähler sehnen sich nach einer guten Regierung und einem besseren Land. Sie hatten zum ersten Mal in der pakistanischen Geschichte die Chance, durch ihre Stimme eine gewählte zivile Regierung durch eine neue zu ersetzen.
Wir wollen jemanden neu, wir wollen Change. We don't want same old faces anymore, same corrupt people anymore. We want change now.
Wir wollen die alten korrupten Gesichter nicht mehr. Wir wollen Wandel, beschreibt dieser Wähler im modischen Outfit mit Sonnenbrille und Gel im Haar in der Hauptstadt Islamabad seine Gefühle. Hier gibt es nur Terror und Tod. Ich lese schon keine Zeitung mehr. Da steht nichts anderes drin als Tod und Terror. Rola lebt in Peshawar, einer Stadt in der Nähe der pakistanisch-afghanischen Grenze, wo das Rückzugsgebiet der Taliban und anderer extremistischer Gruppen liegt. Rola betreibt in Peshawar einen winzigen Gemischtwarenladen. Ich möchte eine Regierung, die Frieden schafft. Die ständigen Stromausfälle müssen aufhören. Und die Regierung muss endlich die hohe Arbeitslosigkeit bekämpfen. Ich hoffe, dass Nawaz Sharif oder Imran Khan dafür sorgen können, dass sich hier etwas verändert. Diese beiden sind auf jeden Fall besser als die alte Regierung. Alle Experten gehen davon aus, dass die Wähler die bisher regierende pakistanische Volkspartei wegen Korruption und Misswirtschaft aus dem Amt gejagt haben. Als Favorit für das Premierministeramt gilt der zweifache Ex-Regierungschef Nawaz Sharif. Aber Cricketstar Imran Khan könnte für eine Überraschung sorgen. Er ist der Held der städtischen Jugend, die heute in Massen gewählt hat. Sharif hat die verheerende Wirtschafts- und Energiekrise des Landes in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes gestellt. Khan die Korruption und die US-amerikanischen Drohnenangriffe. Beide Politiker wollen mit den pakistanischen Taliban verhandeln. Terrorexperte Ahmed Rashid hält das für naiven Populismus.
What's your game plan? What's your roadmap? How will you talk to the Taliban? Are you going to surrender?
Worüber soll denn verhandelt werden? Wie sieht der Fahrplan aus? Habt ihr vor, Teile des Landes an die Scharia zu übergeben? Wenn Nawaz und Imran denken, dass sie ungestört eine Regierung bilden können und die Taliban sie in Ruhe lassen, dann irren sie sich gewaltig. Sie stehen genauso im Kugelhagel wie die liberalen Parteien. Die Taliban spielen ein kluges politisches Spiel. Sie greifen nicht alle gleichzeitig an. Sie wählen ihre Opfer gezielt aus. Einige sind jetzt dran, die anderen heben sie sich für später auf. Doch jetzt müssen erst mal die Stimmen ausgezählt werden. Und dann müssen die Verlierer das Ergebnis der Wahl auch anerkennen. Aus einigen Wahllokalen, zum Beispiel in der so wichtigen Millionenmetropole Karachi, werden Unregelmäßigkeiten gemeldet. Dem Wahlsieger stehen schwierige Koalitionsverhandlungen bevor. Und eine Herkulesaufgabe. Denn die Atommacht Pakistan taumelt wirtschaftlich und sozial am Abgrund.
Sandra Petersmann berichtete aus Islamabad. Bei einer internationalen Syrien-Konferenz wollten die USA und Russland gemeinsam den Versuch machen, mit den sich bekämpfenden Parteien in Syrien über mögliche Lösungen für den Konflikt zu sprechen. Noch im Mai sollte diese Konferenz stattfinden. Doch heute sagte ein russischer Regierungsvertreter, dass ein Termin in diesem Monat nicht mehr machbar sei. Damit ist ein ohnehin nur schwacher Hoffnungsschimmer wieder verblasst. Und auch die Nachrichten aus der Region sprechen nur von Gewalt und Tod. Heute starben mehrere Dutzend Menschen bei Anschlägen an der syrisch-türkischen Grenze. Reinhard Baumgarten berichtet aus Istanbul.
Die Zahl der Opfer ist im Lauf des Tages stetig gestiegen. Das türkische Innenministerium spricht inzwischen von mehr als 40 Toten und über 100 zum Teil schwer Verletzten. Laut Minister Muammer Güler sind zwei mit Sprengstoff vollgepackte Fahrzeuge im Zentrum der Grenzstadt Reyhanlı explodiert. Ein Sprengsatz sei nahe dem Rathaus, ein zweiter neben der Post hochgegangen. Konkrete Hinweise auf die Täter gibt es offenbar noch nicht. In türkischen Medien wird aber heftig darüber spekuliert, bei den Tätern könne es sich um Parteigänger von Präsident Bashar al-Assad handeln. Regierungschef Erdogan wollte in einer ersten Reaktion eine syrische Täterschaft ebenso wenig ausschließen wie eine kurdische, um den Friedensprozess zwischen Ankara und der PKK zu torpedieren. Die Türkei ist eine wichtige Unterstützerin der Aufständischen in Syrien, die seit mehr als 2 Jahren gegen das Regime von Staatschef al-Assad kämpfen. Die Rebellen nutzen dabei die türkische Grenzregion als Rückzugs- und als Aufmarschgebiet. Erst Mitte Februar waren in der Grenzstadt Reyhanlı bei einem Bombenanschlag in der Nähe eines Grenzübergangs zur syrischen Provinz Idlib mehr als 1 Dutzend Menschen ums Leben gekommen und rund 30 verletzt worden. Ankara beschuldigt den syrischen Geheimdienst, hinter diesem Anschlag gesteckt zu haben. Die gemeinsame knapp 900 Kilometer lange Grenze ist seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs vor gut 2 Jahren häufig zum Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen geworden. Mehrfach schon hat die türkische Armee auf Beschuss von syrischer Seite mit heftigen Artillerieangriffen reagiert. In der Türkei haben mittlerweile knapp 300.000 Flüchtlinge aus Syrien Zuflucht gefunden. Der militärische Widerstand gegen das Assad-Regime wird entscheidend über türkisches Territorium organisiert.
Reinhard Baumgarten aus Istanbul. 56,6 Kilogramm Kartoffeln hat jeder Deutsche laut Statistischem Bundesamt in den Jahren 2010 und 2011 gegessen. Eine neuere Statistik liegt noch nicht vor. 10,6 Millionen Kartoffeln wurden laut Bundeslandwirtschaftsministerium im vergangenen Jahr geerntet, die meisten davon in Niedersachsen. Auch wenn Kartoffeln in den Küchen der Deutschen keine ganz so große Rolle mehr spielen wie in der Vergangenheit, so zeigen diese Zahlen doch, mit Kartoffeln lassen sich Geschäfte machen, die sich lohnen. Doch was der Markt hergab, war einigen Kartoffelhandelsunternehmen offenbar nicht genug. Mit illegalen Preisabsprachen haben sie versucht, noch mehr zu verdienen. Über die Ermittlungen des Bundeskartellamtes über ein Kartoffelkartell berichtet aus Bonn Wolfgang Zimmer.
Einmal in der Woche klingelte zu einem bestimmten Zeitpunkt das Telefon. Ein Anruf, der für die Mitglieder des Kartoffelkartells bares Geld bedeutete. Kurz vor den Wochenbestellungen der großen Discountläden wurden die Preise für Kartoffeln unter den Großen der Branche festgelegt. Die Verbraucher mussten immer ein bisschen mehr bezahlen, als es im freien Wettbewerb der Fall gewesen wäre. So oder ähnlich muss es nach ersten Ermittlungen des Bundeskartellamtes gewesen sein. Die Wettbewerbswächter verdächtigen insgesamt 14 große Kartoffelerzeuger, Betriebe und Händler, sich an den illegalen Preisabsprachen beteiligt zu haben. Was die zeitgleichen Durchsuchungen von 9 Betrieben und einer Privatwohnung ergeben haben, darüber lassen die Kartellwächter nichts nach außen dringen, weil solche Ermittlungen geschäftsschädigend sind und sich einzelne Verdächtige als unschuldig erweisen könnten. Laut Süddeutscher Zeitung waren bis zu 90% der großen Verarbeitungsbetriebe in der Kartoffel- und Zwiebelbranche in den Deal verwickelt. Die illegalen Absprachen waren für die Mitglieder des Kartells ausgesprochen lukrativ. Die Unternehmen sollen sich über 10 Jahre hinweg mit ihren kriminellen Machenschaften eine 3-stellige Millionensumme zusätzlich verschafft haben. Dabei gingen die Unternehmen nach ersten Ermittlungen äußerst geschickt vor. Niemals gab es gleiche Kartoffelpreise. Sie unterschieden sich immer um einige wenige Cent. Für das Bundeskartellamt beginnt nach den Untersuchungen von Firmen und Wohnungen jetzt die Beweissicherung. Die meisten Absprachen erfolgen zwar telefonisch, die Ermittler hoffen aber darauf, in den beschlagnahmten Unterlagen der einzelnen Firmen auch schriftliche Hinweise auf die illegalen Preisabsprachen zu finden.
Was das Bundeskartellamt nun aufdeckt, das wundert viele Kartoffelbauern überhaupt nicht. Aus ihrer Sicht war die Geschäftspolitik der großen, marktbeherrschenden Unternehmen schon lange nicht mehr transparent. Und geschädigt fühlen sie sich genauso wie die Verbraucher. Aus Oldenburg berichtet Carsten Bonies.
Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft begrüßt die Ermittlungen des Bundeskartellamtes in Sachen Kartoffelkartell. Sprecher Eckhard Niemann.
Die Bauern reden ja seit wirklich vielen Jahren darüber, dass auf dem Markt irgendwas nicht in Ordnung ist. Und es ist ganz klar, dass eine Handvoll von Züchtern, die auch sehr oft verbunden sind mit den Kartoffelabpackbetrieben, den Markt bestimmen. Nur man konnte es bisher nicht beweisen.
Doch die Betrogenen wären nicht nur die Kunden von Supermärkten und Einzelhandelsgeschäften, sondern auch die Bauern selbst.
Das fängt an bei den Pflanzkartoffeln, wo die Bauern früher, sagen wir mal, 60% des Erlöses bekommen haben. Das liegt jetzt weit darunter, bei 40%. Also da haben sich die Kräfteverhältnisse total verschoben. Und im Bereich der Speisekartoffeln klagen ganz viele Landwirte darüber, dass sie im Grunde gar keine Preisforderungen oder Verhandlungen mehr führen können, weil die Nachfragemacht so stark ist. Das drückt sich auch darin aus, dass wenn man die Kartoffeln bei denen sortieren lässt, und das ist oft so, dass man das tun muss, dass dann einfach bestimmt wird, wie viel Prozent schlechte Kartoffeln sind, da ist der Willkür Tor und Tür geöffnet.
Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft hofft nun, dass die wohl möglichen Machenschaften im Kartoffelhandel aufgedeckt werden. Sprecher Eckhard Niemann.
Wenn sich das bestätigt, dass es da ein Kartell gegeben hat, wovon wir ausgehen, dann müssen auch wirklich drastische Strafen folgen. Es muss also ein Abschreckungseffekt stattfinden. Und das Zweite ist, dass es dringend notwendig ist, dass die Kartoffelbauern nicht mehr dieser Partnerschaftsideologie des Bauernverbands auf den Leim gehen, der immer sagt, wir sind in einem Boot und wir haben eine Wertschöpfungskette mit den Abnehmern. Das ist alles Nonsens. Wir brauchen eine Interessenvertretung der Bauern gegenüber diesen Abnehmern. Wir brauchen eigentlich so eine Art Kartoffelbauerngewerkschaft.
Wenn sich der Verdacht der illegalen Absprachen bestätigt, wäre das ein Skandal, sagt Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer. Nicht nur die Verbraucher wären durch überhöhte Preise erheblich geschädigt worden. Die Ermittlungen bestätigten den Kurs, kleine und mittlere Betriebe zu stärken, die Marktvielfalt zu fördern und die Transparenz zu erhöhen. Es könne nicht sein, dass wenige große Spieler die Konditionen diktierten und die Landwirte und Verbraucher die Zeche zahlen, so Meyer.
Angela Merkel ist bekennender Fußballfan. Aber dass sich die CDU per Parteitagsbeschluss eingesetzt hätte für die Grundrechte von Fußballfans im Allgemeinen und für das Recht, im Stadion Pyrotechnik abbrennen zu dürfen im Besonderen, das hat es auch mit dieser Parteivorsitzenden noch nicht gegeben. Bei der Piratenpartei gibt es solche Beschlüsse seit heute. Und möglicherweise bringen sie den Piraten bei der Bundestagswahl im Herbst ja tatsächlich ein paar Fanstimmen extra. Dass die nicht reichen werden, um die Partei über die 5%-Hürde zu hieven, ist den meisten Piraten allerdings auch klar. Und deshalb bemühen sie sich bei ihrem Wahlparteitag in der Oberpfalz nach den innerparteilichen Querelen der letzten Monate und neben eher originellen Vorschlägen wie denen für die Fußballfans auch um ein ernstzunehmendes Wahlprogramm. Peter Mücke berichtet.
Bis kurz vor Mitternacht hatten sich die Piraten gestern die Köpfe heiß geredet. Online-Parteitage ja oder nein. Am Ende wurde die Entscheidung vertagt. Zurück blieben ein bisschen Ratlosigkeit und jede Menge Müll.
Das sah hier gestern Abend, als ihr dann alle raus wart, schon eher nach Bierzelt aus und nicht nach Versammlungshalle. Also tragt euren eigenen Müll bitte selber raus.
Anders als gestern geht es heute jedoch zügig voran. Bis morgen Abend soll das Programm für die Bundestagswahl stehen.
Wir wollen Politik ehrlicher gestalten. Wir wollen ein Ende des Filzes, der Selbstbedienungsmentalität in den Parlamenten. Wir wollen, dass Abgeordnetenbestechung unter Strafe gestellt wird, dass Spendenaffären nicht mehr zur Tagesordnung gehören, Aktenvernichtung Konsequenzen haben und Politik Verantwortung bedeutet. Okay, dann lasst es uns anpacken.
Die Piraten in Neumarkt scheinen den Ruf ihres stellvertretenden Parteichefs Nerz erhöht zu haben. Denn die mittlerweile rund 1200 Mitglieder machen Tempo bei der Beratung der Anträge.
Transparenz und Mitbestimmung sind nicht mehr nur Schlagwörter, sie haben tatsächlich eine Bedeutung. Bürgerrechte und Freiheit verteidigen, eine moderne Gesellschaft erschaffen. Dafür sind wir da, dafür kämpfen wir und wir geben nicht auf.
Mitbestimmung heißt für die Piraten auch bundesweite Volksentscheide. In der Sozialpolitik ziehen die Piraten mit der Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen in den Wahlkampf. Zur Überbrückung soll zunächst ein gesetzlicher Mindestlohn gelten. Beim Datenschutz will die Partei die Rechte der Bürger weiter stärken. Eine Kehrtwende verlangen die Piraten im Nahverkehr. Busse und Bahnen sollen nichts kosten, sondern aus Steuermitteln finanziert werden.
Wir haben verdammt viel Arbeit vor uns, aber ich kann euch eines versprechen. Wenn wir sie nicht machen, macht sie niemand. Nicht die AfD, die lieber über den Euro schimpft, als tatsächliche Lösungen zu entwerfen. Nicht die Grünen, die lieber mitregieren, als Verantwortung zu übernehmen. Nicht die FDP, die ihre Mitglieder in den Ministerien beschäftigt. Nicht die Linken, die immer nur mehr Staat wollen und erst recht nicht SPD und CDU, für die es gar nicht genug Überwachung geben kann.
Ein Vorgeschmack auf den Bundestagswahlkampf, in dem endlich wieder die anderen politischen Parteien attackiert werden sollen und nicht die eigenen Parteifreunde. Denn vor allem die internen Querelen hatten dafür gesorgt, dass die Piraten in Umfragen von zweistelligen Werten auf unter 5% abgestürzt sind.
Vor kurzem standen wir in Umfragen noch bei 13%. Dann wurden wir zu selbstsicher. Wir haben uns angefangen, mit uns selbst zu beschäftigen. Wir haben uns gestritten und vergessen, warum wir eigentlich hier sind. Das wurde bestraft.
Und deshalb soll Neumarkt vor allem neuen Schwung bringen. Hunderte hielten heute Plakate mit dem Spruch "Ich bin motiviert" hoch, als Parteichef Schlömer im braunen St. Pauli-T-Shirt in den Saal kam. Eine Anspielung auf eine Twitter-Kampagne, die sich gegen Schlömer gründete, weil er in einem Interview die Motivation seiner Partei für den Bundestagswahlkampf angezweifelt hatte.
Ich glaube, eine positive Stimmung wird automatisch kommen, weil jetzt mit Beschluss eines Wahlprogramms an diesem Wochenende auch einfach das Engagement beginnt. Die Spitzenkandidaten der Landeslisten müssen jetzt einfach auch kommen und brauchen die Hilfe der vielen, vielen Mitglieder. Deswegen glaube ich, dass es sowieso einen guten und schönen Effekt geben wird.
Schlömer hat den Spitzenkandidaten schon mal Beinfreiheit zugesichert. Der Parteichef will morgen die Piraten auf den Wahlkampf einstimmen.
Allen Unkenrufen zum Trotz, die wichtigsten westlichen Industrienationen haben offensichtlich mehr gemeinsame als unterschiedliche Interessen. Ein Einbrechen der Wirtschaftsentwicklung fürchten sie alle. Steueroasen sind ihnen alle ein Dorn im Auge. Und so gab es viele gemeinsame Positionen beim Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G7 in der Nähe von London. Thorsten Huhn berichtet.
Es war ein informelles Treffen ohne offizielle Abschlusserklärung. Aber die Finanzminister der G7-Staaten, der 7 wichtigsten westlichen Volkswirtschaften, waren sich überraschend einig. Das betraf auch die Wirtschafts- und Finanzpolitik Deutschlands, die zuletzt von den USA und Frankreich kritisiert worden war. In dem Sinn, dass die Bundesrepublik zu sehr spare. Finanzminister Schäuble sagte dazu:
Alle sind sich einig, dass wir niemals nur eine Austeritätspolitik betrieben haben, sondern dass wir immer eine Politik für nachhaltiges Wachstum betrieben haben, die natürlich eine nachhaltige Finanzpolitik voraussetzt. Das hat auch niemand bestritten. Das sind alles unstreitige Dinge. Und dass das situationsbezogen und mitgliedstaatbezogen zum Teil etwas unterschiedliche Lösungen erfordert, ist auch klar.
Es habe hier niemand auf der Anklagebank gesessen, erklärte Schäuble. Überhaupt seien die Übereinstimmungen größer gewesen als zuvor gedacht. Auch Japan wurde nicht direkt kritisiert. Aber man habe intensiv mit den Japanern geredet, sagte Schäuble. Tokio hatte seine Währung zuletzt durch geld- und fiskalpolitische Maßnahmen auf eine Talfahrt geschickt, was die japanischen Exporte begünstigt, aber nicht im Interesse der importierenden Länder liegt. Übereinstimmung gab es auch beim Thema Steuerhinterziehung. Für diesen Punkt haben sich vor allem die britischen Gastgeber stark gemacht. Schatzkanzler Osborne versprach einiges. Großbritannien will ein Steuersystem, das das Wachstum ankurbelt. Aber ich bin auch entschieden dafür, dass Steuern, die jemand schuldet, gezahlt werden müssen. Das haben wir während unserer G8-Präsidentschaft zu einem vorrangigen Thema gemacht. Wir haben heute alle darin übereingestimmt, dass wir gemeinsam handeln müssen, um Steuervermeidung und Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Diese klare Aussage überraschte manche, denn bislang schien es eher so, als schütze Großbritannien seine Steueroasen auf den Kanalinseln und in der Karibik. Was die Zukunft der großen Banken angeht, so waren sich die G7-Finanzminister einig, dass keine Bank so groß werden dürfe, dass sie nicht mehr pleite gehen könnte, ohne die Wirtschaft eines Landes zu gefährden. Es ist wichtig, dass wir sicherstellen, dass keine Bank zu groß wird, um pleite zu gehen. Wir müssen Vorkehrungen treffen, um mit kriselnden Banken umzugehen und die Steuerzahler zu schützen. Und das international abgesprochen. Schäuble sagte zu dem Thema, es komme darauf an, eine klare Haftungshierarchie zu vereinbaren, bei der zunächst Eigentümer, Gläubiger und auch die Bankenbranche über einen Fonds zur Kasse gebeten werden und erst ganz als letztes die Steuerzahler. Das Treffen im ländlichen Buckinghamshire, an dem auch die Notenbankchefs teilnahmen, hat zwar keine wegweisenden Entscheidungen gebracht, Aber die Atmosphäre unter den Vertretern der 7 Staaten war offensichtlich sehr freundlich.
Die ägyptische Opposition wirft dem heutigen ägyptischen Staatschef Mursi vor, immer mehr in die Fußstapfen des ehemaligen Machthabers Mubarak zu treten und die Opposition zu unterdrücken. Erst gestern wurde wieder ein prominenter Aktivist der Opposition festgenommen. Nach Verhören kam er heute wieder frei. Gleichzeitig wird vor einem Strafgericht in der Hauptstadt Kairo die Vergangenheit unter Hosni Mubarak erneut in Erinnerung gerufen, nämlich im Berufungsverfahren gegen den einstigen Machthaber wegen der Tötung von mehreren hundert Demonstranten durch die Sicherheitskräfte im Jahr 2011. Aus Kairo berichtet Björn Blaschke.
Beim Auftakt zur Neuauflage des Prozesses gegen Hosni Mubarak und andere Größen des alten ägyptischen Regimes hat der gestürzte Diktator alle Schuld von sich gewiesen. Mubarak und seine Mitangeklagten plädierten auf nicht schuldig. Eine Woche nach Mubaraks 85. Geburtstag war es der zweite Anlauf zur Wiederaufnahme des Prozesses gegen den Ex-Diktator sowie gegen einen ehemaligen Innenminister und mehrere Polizeioffiziere. Ihnen allen wird vorgeworfen, Schuld am Tod von rund 850 Demonstranten während der Revolution im Frühjahr 2011 zu sein, weil sie die Polizeigewalt gegen das Volk nicht verhindert hatten, so der Staatsanwalt. Im ersten Prozess, der im vergangenen Juni nach 10 Monaten zu Ende ging, waren die meisten Angeklagten freigesprochen worden. Nur Mubarak und sein Innenminister sollten lebenslang ins Gefängnis. Im Januar hatte dann ein Berufungsgericht erklärt, dass der Prozess komplett neu aufgerollt werden muss, wegen Verfahrensfehlern. Das passierte Mitte April. Aber bei dem angesetzten Termin löste nach nur wenigen Minuten der Richter die Verhandlung wieder auf. Er erklärte sich für befangen. Zuvor war Kritik an dem Richter laut geworden. Er hatte in früheren anderen Prozessen Freisprüche gegen hohe Funktionäre des alten Regimes erlassen. Beweismittel waren verschwunden. Deshalb die erklärte Befangenheit des Richters und der Verweis des Prozesses an ein anderes Gericht, das nun heute erstmals am Rande von Kairo in einer Polizeiakademie tagte. Mohammed Husni al-Sayyid Mubarak. Mubarak saß in einem Rollstuhl und wirkte recht gesund, allen Gerüchten zum Trotz. Zeitweilig soll er bereits klinisch tot gewesen sein. Die Kameras des ägyptischen Staatsfernsehens, die die Verhandlung live dokumentierten, zeigten, dass Mubarak der Verlesung der Anklageschrift aufmerksam zuhörte. Und dass er es kommentarlos hinnahm, als der Staatsanwalt ankündigte, neue Beweise gegen ihn präsentieren zu wollen. Auch Mubaraks Mitangeklagte, unter anderem seine Söhne Gamal und Allah, die sich wegen Korruption verantworten müssen, waren offensichtlich ruhig und gefasst, ja geradezu entspannt. Anders als alle anderen Beteiligten vor Gericht, der Richter, die Staatsanwälte, die Verteidiger und Zuschauer. Hitzige Debatten bestimmten den ersten Verhandlungstag, der damit endete, dass das Verfahren auf den 8. Juni vertagt wurde.
Bundespräsident Joachim Gauck hat sich heute im Rahmen seiner Kolumbienreise aufgemacht zu einem Abstecher in die Drogenhochburg Medellin. Die Stadt, die sich vor einigen Jahren noch ganz in den Händen von Drogenbossen befand, ist deutlich sicherer geworden und Gauck wolle mit seiner Visite ein Zeichen setzen, dass es in Kolumbien gelingt, Gewalt und Kriminalität im Rahmen des Friedensprozesses Schritt für Schritt zurückzudrängen, so heißt es. Gestern traf sich Gauck in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota mit Präsident Santos. Dabei war der Friedensprozess ebenso ein Thema wie die wirtschaftliche Entwicklung. Aus Kolumbien, Julio Segador.
Weit über eine Stunde und damit auch deutlich länger als geplant saßen Bundespräsident Joachim Gauck und Kolumbiens Staatspräsident Juan Manuel Santos zusammen, um über den Friedensprozess in Kolumbien zu diskutieren. Er zolle dem kolumbianischen Präsidenten Respekt, wie er den schwierigen und hochspannenden Transformationsprozess lenke, erklärte Gauck. Es sei ohne Zweifel ein großes Wagnis, mit den FARC-Rebellen und damit mit Menschen einen Frieden zu schließen, die von der Mehrheit der kolumbianischen Bevölkerung verabscheut würden. Der Bundespräsident sprach wörtlich von einer mutigen und verantwortungsvollen Politik, auch wenn das Land Kolumbien noch lange nicht am Ziel sei.
Wir wünschen uns, dass Gewerkschafter, Journalisten oder Menschenrechtsverteidiger wirklich im Zentrum auch ihrer Aufmerksamkeit stehen. Die wollen auch von Ihnen, Herr Präsident, die Aufmerksamkeit genießen, die Ihnen Schutz und Sicherheit bietet. Und ich bin ganz glücklich und dankbar, dass wir in großer Offenheit auch diese Themen ansprechen können.
Santos wiederum dankte Gauck für die Unterstützung, verwies aber auch auf die Schwierigkeiten des Friedensprozesses. Es sei ein Dilemma, die richtige Balance zwischen Gerechtigkeit und Frieden zu finden. Ausdrücklich lobte Kolumbiens Staatsoberhaupt die gemeinsamen Beziehungen beider Länder. Noch nie seien die Beziehungen zwischen Deutschland und Kolumbien so gut gewesen.
Auf unserer Tagesordnung mit Deutschland stehen heute nicht mehr nur die Gewalt, der Konflikt, die Drogen und die Menschenrechte. Heute stehen auf der Tagesordnung auch Zusammenarbeit in Wissenschaft, Technologie, in Innovation, Bildung, Handel, Investitionen.
Beide Präsidenten, Gauck und Santos, sprachen sich dafür aus, einen gemeinsamen Fonds aufzulegen, um Wissenschaft, Technik und Innovation zwischen beiden Ländern stärker als bisher zu fördern. Man solle den Fonds Alexander von Humboldt-Fonds nennen, regte Santos an, als Würdigung des großen deutschen Naturforschers, der auch in Kolumbien tiefe Spuren hinterlassen hat.
Astronauten der internationalen Raumstation ISS müssen heute in einem Außeneinsatz versuchen, Schäden an der Raumstation zu reparieren. Es werde ein komplizierter und wichtiger Tag an Bord der Raumstation, kündigte der ISS-Kommandant über Twitter an. Warum? Berichtet aus Washington Sabrina Fritz.
Ähnlich wie bei einem Fahrradschlauch müssen die beiden NASA-Astronauten versuchen, das Loch zu finden, aus dem Ammoniak in den Weltraum entweicht. Die Crew hatte vor 2 Tagen weiße Flocken bemerkt, ein Hinweis darauf, dass Ammoniak freigesetzt wird. Das Gas wird verwendet, um das Stromsystem der Raumstation zu kühlen. Die ISS wird mit Solarstrom versorgt, ein Sonnensegel wurde bereits abgeschaltet. Wenn der Schaden nicht schnell behoben wird, muss die Stromversorgung im All weiter reduziert werden. Die ISS-Crew geht davon aus, dass das Loch durch Weltraumschrott verursacht wurde. Wir suchen ein sehr kleines Loch, so ISS-Manager Mike Zaffradini. Der Außeneinsatz im Weltraum wurde sehr kurzfristig beschlossen. Der russische Kommandant hatte die Lage als ernst bezeichnet, Gefahr für die Crew bestehe jedoch nicht. Auf der ISS in 410 Kilometer Höhe sind derzeit 6 Astronauten. 3 wollen am Montag auf die Erde zurückkehren. Doch notfalls muss der Rückflug verschoben werden, hieß es bei der NASA.
Das war Sabrina Fritz aus Washington. Und damit kommen wir zum Wichtigsten vom Sport mit Thorsten Ifland und Fußball.
Genau, große Party in München. Der FC Bayern hat sie endlich bekommen, die Meisterschale. Für den entsprechenden Rahmen sorgte ein unspektakulärer, aber standesgemäßer 3:0-Sieg gegen den FC Augsburg.
Philipp Lahm zeigt die Schale zuerst den Fans. Noch ist sie aber nicht oben. Jetzt stemmt er sie nach oben. Philipp Lahm und ein Konfettiregen in Rot und Weiß senkt sich hernieder auf dem Platz in München.
Großer Jubel auch in Bremen, dazu noch eine Menge Erleichterung. Werders Klassenerhalt ist perfekt. Am vorletzten Spieltag hat es die Mannschaft von Thomas Schaaf geschafft. Das 1:1 gegen Eintracht Frankfurt reichte. Einmal tief durchatmen musste auch Stürmer Nils Petersen.
Wir haben heute den Klassenerhalt geschafft, haben 1:1 gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Ich glaube, das ist jetzt kein Ergebnis, wo man ausflippen möchte, aber alles andere, wie gesagt, seine Augsburg und Düsseldorf unter sich ausmachen. Und wir sind froh, dass wir da am letzten Spieltag in Nürnberg nicht mehr zittern müssen.
Und es scheint so, als bliebe Thomas Schaaf auch in der kommenden Saison Werders Cheftrainer. Sportchef Thomas Eichin bestätigte das unmittelbar nach dem Spiel. Bremen ist also gesichert und das auch dank einer Niederlage von Fortuna Düsseldorf. Nach einer 1:0-Führung verlor der Aufsteiger noch mit 1:2 gegen Nürnberg. Das Team von Trainer Norbert Meyer bleibt zwar auf dem 15. auf dem Nicht-Abstiegsplatz, muss aber noch weiter zittern.
Es geht nur, dass sich jeder noch mal zusammenreißt in so einem Spiel, was jetzt ansteht. Jeder noch mal versucht, Bestmögliches aus sich rauszuholen. Das ist das, was wir noch machen können. Mehr können wir nicht machen.
1899 Hoffenheim kann nicht mehr viel machen. Der Club ist so gut wie abgestiegen. Gegen den Hamburger SV gab es eine 1:4 Heimniederlage. Dadurch haben die Hamburger von Trainer Thorsten Fink am letzten Spieltag noch die Chance, auf einen Europapokalplatz zu springen.
Wir wollen unsere Hausaufgaben machen. Das haben wir heute geschafft. Jetzt sind wir am letzten Spieltag noch dabei um die Europa-League-Plätze. Und das ist doch sehr positiv, was wir da in dem Jahr erreicht haben. Jetzt wollen wir unser letztes Heimspiel gewinnen und schauen mal, was die anderen machen. Letztendlich sind wir immer noch angewiesen auf die anderen.
Zum Beispiel auf den SC Freiburg, der in einer Art Endspiel kommende Woche auf Schalke sogar noch auf den Champions-League-Qualifikationsplatz hüpfen könnte. Die Freiburger gewannen heute mit 2:1 in Fürth. Schalke musste sich dagegen überraschend mit 1:2 zu Hause gegen Stuttgart geschlagen geben. Drei Ergebnisse von Spielen, in denen es um nicht mehr viel ging. Mainz gegen Mönchengladbach 2:4, Bayer Leverkusen gegen Hannover 3:1, Wolfsburg gegen Dortmund 3:3. Und kurz noch zur Formel 1. An diesem Wochenende das 5. Saisonrennen, der große Preis von Spanien. Schnellster im Qualifying war ein Deutscher. Nico Rosberg startet von der Pole Position.
Sehr happy natürlich, Pole ist immer klasse. Das ganze Wochenende hat echt gut funktioniert jetzt. Also immer besser, schwieriger Anfang und immer stetig uns verbessert. Und bis hin zur Pole jetzt. Also hat alles sehr gut aufgegangen, gute Runde auch. Hat mich natürlich gefreut. Aber wer weiß, wie es morgen laufen wird. Mal schauen.
Der große Preis von Spanien startet morgen Nachmittag um 14 Uhr und Weltmeister Sebastian Vettel geht übrigens als Dritter ins Rennen.
Das war das Sport mit Thorsten Iffland und das war das Echo des Tages an diesem Samstagabend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info.